Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sich Gedanken über eine Altersvorsorge machen, das ist immer eine gute Idee, egal in welchem Alter. Und sich vielleicht nicht unbedingt auf die gesetzliche Rente verlassen. Zum Beispiel mit der Riester-Rente kann man privat vorsorgen und man bekommt dafür eine staatliche Förderung obendrauf. Aber lohnt sich das wirklich? Der Verbraucherzentrale Bundesverband kommt in einer Analyse zu dem Ergebnis, dass Riestern keine gute Idee ist. Lars Gatschke hat die Studie erarbeitet. Hallo, Herr Gatschke.
Guten Tag.
Wie kann es denn überhaupt sein, dass Riester-Renten sich nicht lohnen, obwohl der Staat nochmal Geld obendrauf legt, zusätzlich zu den Einzahlungen?
Das ist meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler bei der ganzen Riester-Rente. Der Staat führt zwar eine Zertifizierung durch, wo bestimmte Kriterien und Produktmerkmale festgelegt werden. In den Warnhinweisen zu dieser Zertifizierung steht aber ausdrücklich drin, dass die Zertifizierung keine Aussage zur Produktqualität gibt. Und das ist, glaube ich, der große Geburtsfehler dieser privat organisierten Riester-Rente, dass der Staat nicht darauf geachtet hat, auf Qualitätsmerkmale und Mindeststandards, was dann auch die Attraktivität hinsichtlich der Rendite oder der Verzinsung der Produkte gibt.
Warum lohnt sich Riester nicht?
So pauschal würde ich das nicht sagen. Riestern lohnt sich dann, wenn ich mir einen guten, kostengünstigen Anbieter aussuche. Wir haben unsere Untersuchung Riester Rentenversicherung untersucht und da muss man feststellen, dass es sehr wenige Rentenversicherungsanbieter gibt, die wirklich kostengünstig sind, wo es sich lohnt, auch sein Geld hinzugeben.
Aber die gibt es durchaus. Sagen Sie uns welche?
Ja, ich kann das so pauschal nicht beantworten, weil in der Tat es laufzeitabhängig ist. Der Hintergrund ist der, dass der Gesetzgeber vorgegeben hat, dass für Laufzeiten von 12, 20, 30 und 40 Jahren jeweils für Musterverbraucher entsprechende Produktinformationsblätter ins Internet einzustellen sind. Und die habe ich untersucht. Und dort ist es erstaunlich, dass zu den unterschiedlichen Laufzeiten jeweils immer andere Anbieter günstig sind, sodass man nicht pauschal sagen kann, einer ist wirklich derjenige, der richtig gut ist, sondern man muss das dann wirklich auf den individuellen Fall des Verbrauchers unterbrechen und kann dann erst entscheiden, wer für ihn im Versicherungsbereich der günstigste ist. Und gleichzeitig muss eigentlich der Verbraucher entscheiden, ob das Versicherungsprodukt überhaupt für ihn passend ist.
Und Sie haben sich also diese ganzen Blätter angeschaut, alles runtergeladen und dann alles in eine große Tabelle eingetragen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Daten haben Sie da so zusammengekriegt?
Wir haben ja keine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, sondern eher eine Stichprobe. Der Vorteil besteht ja darin, dass diese Produktinformationsblätter jetzt von den Anbietern ins Internet eingestellt werden müssen, sodass jeder Verbraucher, der Lust und Laune hat, sich die wirklich auch angucken kann. Und ich habe sozusagen das zum Anlass genommen, mir die Musterproduktinformationsblätter von 18 Anbietern anzuschauen, die im Markt so die namhaftesten sind und eine entsprechende Abdeckung im Markt auch haben. Und auf der Grundlage habe ich dann die Analyse durchgeführt.
Musterproduktionsinformationsblatt klingt auch ein bisschen so trocken, wie es dann letztendlich dargereicht wird in vielen Tabellen, Zahlen, Begriffen, die vielen Leuten jetzt nichts sagen. Wie macht man das denn als Verbraucher? Sie kennen sich mit der Materie aus. Muss man letztlich zu Leuten gehen, die genau solche Analysen machen, um rauszufinden, welcher wäre für mich der richtige Vertrag?
Damit sprechen Sie eigentlich einen ganz wichtigen Punkt an. Unabhängig von der Betrachtung, die wir ja gemacht haben, steht der Verbraucher ja grundsätzlich vor dem Problem, dass er in der Fülle der Parameter, die er in seiner Entscheidung berücksichtigen muss, vielfach überfordert ist. Er muss ja nicht nur überlegen, welchen Anbieter er nimmt, sondern er muss ja grundsätzlich auch überlegen, ist Riester jetzt das Richtige oder gehe ich eher in eine betriebliche Altersvorsorge oder mache ich es ohne Förderung insgesamt? Dann muss er sich bei den Produktgruppen für Versicherungen, Banksparplan oder einen Fondssparplan entscheiden und dann geht das ja runter dann zu den einzelnen Anbietern. Und das ist natürlich eine Fülle von Informationen, die ich dort verarbeiten muss, sodass eigentlich normalerweise, wie immer sagen, man sollte sich vor solchen Entscheidungen unabhängig beraten lassen, unter Umständen bei den Verbraucherzentralen und dann auch nicht übereilt irgendwelche Verträge unterschreiben, sondern wirklich reiflich überlegen, an wen man sich dann bindet, weil für jeden sollte klar sein, wenn ich einmal so einen Vertrag unterzeichne, kann ich im Regelfall nur mit Verlusten wieder diesen Vertrag beenden. Und von der Warte her ist das, was für Feinschmecker salopp formuliert, da die eigene Entscheidung zu treffen. Ansonsten sollte man sich professionelle Hilfe und möglichst anbieterunabhängig holen, um dort Weichenstellungen richtig stellen zu können.
Aber selbst da finde ich das Informationsangebot teilweise erschlagend, ehrlich gesagt. Ich meine, die Stiftung Warentest hat kürzlich ebenfalls Riester-Renten getestet, gab zwei klassischen Modellen die Note gut, aber hat trotzdem gesagt, na, es lohnt sich schon, weil es diese staatlichen Zulagen und die Steuerersparnisse gibt. Da klingt das auch relativ positiv. Wo soll ich denn hinschauen, um mich richtig beraten zu lassen?
Zur Stiftung Warentest, das steht ja nicht im Widerspruch. Letztendlich haben wir einen anderen Ansatz gefahren und haben gesagt, die Produkte müssten eigentlich so gut sein, dass sie von sich aus attraktiv für den Verbraucher sind. Weil es kann nicht sein, dass letztendlich ein schlechtes Produkt nur über einen staatlichen Zuschuss angemessen ist, sondern die Produkte müssen eigentlich von sich aus so sein, dass sie kostengünstig sind. Und von der Warte her ist die Aussage der Stiftung Warentest zutreffend und unsere sicherlich auch. Der zweite Teil, ja, es ist recht komplex, dort eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen sprechen wir uns ja dafür aus, dem Verbraucher genau diese Entscheidung mehr oder weniger abzunehmen und ihm die Möglichkeit zu bieten, in ein staatlich organisiertes Auffangprodukt zu investieren, das wir als Altersvorsorgefonds bezeichnen, wo ich genau diese ganzen Entscheidungen nicht treffen muss, sondern ich habe einen Standard, wo ich ein kostengünstiges Produkt habe, wo die Anlagestrategien über unter Umständen einen Anlageausschuss, also ein Expertengremium festgelegt werden und wo ich über diese Mechanismen eine gewisse Sicherheit habe, dass am Ende der Ansprachphase dann auch das Geld weiterhin vorhanden ist. Und das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, auch in Richtung Politik, wie ich dieses Dilemma lösen kann. Ansonsten werden Verbraucher weiterhin überfordert sein.
Gibt es denn echte Alternativen zur Riester-Rente, die sich lohnen?
Ja, ich würde mal salopp formulieren, da komme ich vom Regen in die Traufe. Wir haben insgesamt, glaube ich, im gesamten Privatkundengeschäft, was kapitalbildende Produkte betrifft, vielfach extrem teure Produkte. Die zentrale Frage, die man sich einfach stellen muss als Verbraucher, wie oft will ich mich mit Geldanlage beschäftigen und welches Risiko will ich eingehen? Und da bietet die Industrie augenblicklich relativ wenig Produkte an, wo ich sagen kann, ich lasse das bis zum Ende der Arbeitsphase einfach weiterlaufen und ich habe Gewähr dafür, dass da nicht allzu viel Kosten drin sind. Das ist einfach das Dilemma, das augenblicklich besteht.
Das heißt, diejenigen Anlageformen, die auch eine Rendite bringen, die sind mit sehr viel Aufwand verbunden. Da muss ich immer wieder draufschauen, immer wieder neue Dinge kaufen, verkaufen. Das meinen Sie, oder?
Wenn ich durchaus affin für den Kapitalmarkt, also für den Aktienmarkt bin und mich für kostengünstige sogenannte ETFs entscheide, also börsengehandelte Investmentfonds, muss ich für mich irgendwann mal eine Entscheidung treffen, welchen Anteil ich in Rentenfonds und welchen Anteil ich in Aktienfonds investiere. So, und durch die unterschiedliche Wertentwicklung dieser einzelnen Bereiche kann dieses Verhältnis ja über die Laufzeit des Ansparvorgangs sich ändern. Das heißt also, ich müsste selbst bei diesen Produkten einmal im Jahr gucken, ob meine ursprüngliche Aufteilung, meinetwegen 25 zu 75, immer noch stimmt und müsste dann gegebenenfalls einmal im Jahr nachsteuern. Also die Arbeit wird mir nicht abgenommen. Und das Einzige, was ich mehr oder weniger laufen lassen könnte, wäre ein Banksparplan. Das Problem ist, im Riester-Bereich, es werden augenblicklich wenig Banksparpläne angeboten und die Renditen sind natürlich derzeit aufgrund des Niedrigzinsniveaus nicht gerade das, was man als lukrativ bezeichnen könnte.
Für die private Altersvorsorge muss es ein für den Laien einfach handhabbares und staatlich gelenktes Modell geben, sagt Lars Gatschke vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Vielen herzlichen Dank, Herr Gatschke.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.